Herzlich willkommen beim Ferngespräch. Ich bin der rosarote Panzer und ich führe heute zum dritten Mal jetzt ein Gespräch mit einem Vertreter der PDV, heute Florian Schulte. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung an der Stelle. Schön, dass ich hier sein kann.
So, vielleicht magst du dich erstmal ein bisschen persönlich vorstellen. Was ist so dein Werdegang? Wieso bist du Libertär? Wie bist du zur PDV gekommen? Und wer bist du so?
Ja, machen wir das nochmal. Genau, also ich bin Florian Schulte, ich bin 32 Jahre jung, komme hier aus der Gegend von Münster. Um genau zu sein, Steinfurt ist ein kleiner Ort, habe ursprünglich mal Radio- und Fernsehtechnik gelernt, Informationselektronik für Systeme und Geräte. Hab dann einen ganz kuriosen Weg eingeschlagen, bin im Vertrieb gelandet, Strukturvertrieb, Network Marketing, alle verschiedenen Geschichten, Versicherungen verkaufen etc. Bin heute Projektleiter in einem Verlagshaus. Ja, wie bin ich zu den libertären Ideen gekommen? Das war gar nicht mal so einfach, ist gar nicht mal so einfach zu erklären. Ich hatte immer schon Bezugspunkte. Bin in einer Unternehmerfamilie groß geworden. Hier waren immer alle CDU-Wähler, alle sehr konservativ und ich selbst war aber immer so der Freigeist, immer so derjenige, der sein eigenes Ding machen wollte. Und habe dann quasi durch den Bitcoin oder durch Kryptowährungen Bücher gelesen und dachte, okay, dezentralisiertes Geld ist ja schon eine feine Geschichte. Nicht zuletzt natürlich, weil man da dementsprechend den Regierungen die Macht wegnimmt, beziehungsweise den Banken, um das ganze Geldsystem so zu manipulieren, wie sie es gerne hätten. Bin dann tatsächlich aber in die FDP gegangen und vielleicht
den Fehler haben wir alle mal gemacht, ne?
Genau, warst du auch Mitglied?
Also zumindest mit dem Willen.
Achso, warst du auch Mitglied?
Nein, nicht Mitglied. Ich war noch nie Mitglied in einer politischen Partei. So weit würde ich noch nie gehen. Aber ich habe die FDP mal gewählt, als Guido Westerwelle noch wann war das? 2008? 2009? 2009, glaube ich. Ne? Der hat ja genau ganz sagen. Groß, ganz viel auf den Tisch geschlagen und erzählt, was er alles an staatlichen Regulierungen wegnehmen wollte. Und als er dann tatsächlich...
Ist er Außenminister geworden? Oder wollte er nicht Außenminister werden?
Ja, ist er ja auch. Und danach ist alles furchtbar gelaufen. Nichts umgesetzt. Und seitdem ist die FDP auch, denke ich, hoffnungslos verloren. Das stimmt, also wie gesagt, nicht Mitglied, aber erzähl ruhig weiter.
Genau, ja, ich weiß nicht, ob der eine oder andere sich noch dran erinnern kann. Damals gab es in Thüringen die Wahl zum Ministerpräsidenten mit dem Thomas Kemmerich, der mit den Stimmen der AfD demokratisch gewählt wurde. Aber dann ist er ja zurückgetreten, weil man sich ja nicht von den Stimmen der AfD wählen lassen durfte. Dann hat mich das so verärgert, dass ich in die FDP eingestiegen bin und habe gesagt, redet hier mal von Demokratie, so guck mal, was du hier so vor Ort bewegen kannst. Dauerte nicht lange, dann war ich hier im Vorstand als Beisitzer, bin schnell sachkundiger Bürger geworden, war in verschiedenen Ausschüssen drin. Ja, und dann habe ich gemerkt, irgendwie passt das ja alles nicht. Also ursprünglich habe ich mal gelesen, es gibt einen libertären Flügel, wo der Frank Schäffler ja auch drin war. Und immer wenn man dann wenn man um Umverteilung gesprochen hat, dann ging es immer darum, das sollten wir bewilligen, wir sind hier für Förderung, da für Förderung. Und dann habe ich mich immer dagegen gestellt, habe gesagt, es muss nicht sein, ihr seid doch liberal, Leistung statt Hängertum. So. Ja, und Fazit war dann am Ende des Tages, dass ich ausgetreten bin nach der Kommunalwahl, wo ich noch kandidiert habe, 100% mehr Stimmen geholt habe. Und dann habe ich gesagt, Schluss mit lustig, bin ausgetreten, habe aber immer noch weiter für die irgendwie Wahlkampf gemacht. Und wenn es nur über Status bei WhatsApp oder Co. war, sodass ich wieder eingetreten bin. Ja, und dann gab es das Dilemma, Ampelregierung. Dann bin ich ausgetreten, endgültig. Und ich habe gemerkt, ich fasse auch keinen Fuß. Man hat mir auch oft nahegelegt, ob ich wohl in der richtigen Partei bin. Dann dachte ich, gibt es denn da noch eine andere Partei? Ja, und dann bin ich auf die PDV, auf die Facebook-Seite gestoßen und dachte mir, Mensch, die denken und reden ja genauso wie ich. Und habe dann den Dirk angeschrieben, den Dirk Hesse, unseren Bundesvorsitzenden. Habe mich mit ihm und der Maria Zankova getroffen. Das ist ja die Geschäftsführung von der Partei der Vernunft. Und ganz nett auf dem Bier einfach mal austauschen. War auf jeden Fall lässig, hatten da auch echt einen schönen Abend. Und dann sagte Dirk, komm, steig doch mal ein. Dann habe ich gesagt, ja, aber du, Libertär, ich habe da keine Lust drauf. Als Libertärer sollte ich gar keine Politik machen. Ja, und dann brachte der Dirk dann halt irgendwie ein, ja, aber wenn wir es nicht tun, was passiert denn dann? Ich sagte, ja, weiß ich auch nicht. Und dann habe ich den Wisch ausgefüllt, hab dir gesagt am nächsten Tag, schmeiß dir mal eine Tonne. Willst du doch nicht. Und irgendwann habe ich mir dann gesagt, komm, jetzt ist irgendwann vorbei nach der ganzen Corona-Geschichte und was. Und dann habe ich gesagt, komm, ist Feierabend hier. Wir machen das jetzt einfach. Und ja, seitdem bin ich irgendwie Mitglied bei der Partei der Vernunft. Und finde es gut, dass die Leute im Vergleich zur FDP zum Beispiel für ihre Grundwerte einstehen. Dass es nicht so ist, ich will mich jetzt besser stellen wie jemand anderes oder ich möchte jetzt irgendwas hier erreichen, sondern alle, jeder weiß, wir sind im Endeffekt eine Oppositionspartei. Wir sind diejenigen, die die Sachen ablehnen, wenn es darum geht, die Freiheit der anderen einzuschränken oder die Freiheit der Bürger einzuschränken. Und das finde ich cool, weil bei uns ist, soweit ich weiß, niemand dabei, der sagt, ey, ich finde das alles total cool, dass soziale Umverteilung passiert, dass Gesetze beschlossen werden, dass Sachen zensiert werden. Genau, und wie gesagt, dann wurde ich dann letztes Jahr im Juni beim Parteitag dann dementsprechend auf die Bundesliste gewählt, auf Listenplatz 13. Genau, und bin seitdem ja dann dementsprechend auch Kandidat fürs Europaparlament.
Ja, also spannende Geschichte erstmal. Wie, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, du kommst erstmal, wahrscheinlich ist das, glaube ich, bei vielen Leuten bei der PDV so, dass sie erstmal aus, ich glaube, Dirk Hesse war auch vorher mal in der FDP, hat mir manch erzählt, ne? Und viele Leute kommen eher aus der Realpolitik, haben eher die Vorstellung, naja, innerhalb der Politik kann man in irgendeiner Art und Weise etwas tun, um die andere Umverteilungspolitik, die Sozialdemokratie etc. zu blockieren und so weiter und so fort. Nun sind aber die Mehrheit der Libertären der Meinung, dass das überhaupt nicht funktioniert oder nicht geht. Ne? Im Allgemeinen, also ich tendiere auch eher dazu, ich habe permanent eigentlich propagiert, dass ich Anarchist bin, dass ich Nichtwähler bin und dass mich dieses ganze Politikgedönse überhaupt nicht interessiert. Und dann gab es mehrere Punkte, die mich aber davon überzeugt haben zu sagen, man kann ja zumindest probieren, so eine PDV so weit zu unterstützen, dass sie nichts tut. Ne? Das klingt ja jetzt erstmal in den Augen von den meisten Leuten, von den Etatisten, die in irgendeiner Art und Weise der Meinung sind, die Politik, die soll jetzt ranklotzen, die soll jetzt richtig was machen, die soll Parole bieten und so weiter. Und du sitzt so bei den Libertären und denkst dir, das geht gar nicht. Das Einzige, was wir machen können, ist Gesetze zurücknehmen. So, aber das wollen die Leute halt nicht so richtig verstehen. Und es ist so ein innerer Widerspruch, mit dem man, ich tue mich schwer damit, es Leuten zu versuchen zu erklären. Ne? Aber irgendwie absolut. Muss es gehen. Ne?
Es ist total nachvollziehbar. Es war bei mir auch so. Ich habe auch gesagt, ey, ich gehe jetzt auf gar keinen Fall mehr in die Politik rein. Und da habe ich mir gedacht, so, ey, okay, viele Leute wissen gar nicht, was da draußen abgeht. Viele Leute lesen sich vielleicht auch nicht jeden Tag in die politischen Geschichten ein oder lesen sich die Anträge und Co. durch oder gehen dann ein bisschen tiefer rein oder lesen jeden Tag irgendwelche Zeitungen, ja, ob die jetzt tatsächlich sind oder nicht, sei mal dahingestellt. Der Punkt ist halt eher, viele wissen gar nicht, was da draußen vor sich geht. Und ich denke, es ist ja auch wichtig, dann irgendwo Aufklärungsarbeit zu leisten. Und immer, wenn es dann darum geht, was zu zensieren, den roten Knopf zu drücken. Wenn wir jetzt mal an China denken. Vor Jahren hieß es, China ist total autokratisch und diktatorisch unterwegs. Es wurden total viele Medien gesperrt. Schauen wir doch mal nach Deutschland. Das war ein Riesengeschrei damals. Aber jetzt, als der Krieg angefangen ist zwischen der Ukraine und Russland, hat man Russia Today und Sputnik ja auch verboten irgendwo, so dass man keinen Zugriff mehr drauf hat. So, und da war aber der Aufschrei gar nicht groß. Propaganda hin oder her, aber jeder sollte doch selber eigenverantwortlich handeln und sich zumindest mal beide Seiten durchlesen.
Aufklärungsarbeit hast du gerade als Stichwort genannt. Das ist etwas, habe ich mit Harlekin in meinem letzten Stream schon besprochen. Das ist genau etwas, was ich denke, das kann, und wenn es nur ein einziger Mensch von der PDV ist, der im Europaparlament sitzt, eben genau leisten. Bitcoin hast du als Thema ebenfalls schon angesprochen, und das ist für mich, das sind so Themen. 98% unserer heutigen Gesetze kommen aus der Europäischen Union. Das EU-Parlament kriegt diese ganzen Sachen vorgelegt. Es ist auch hilfreich, wenn jemand an der Quelle sitzt und das direkt weiterspielen kann zu uns an alternative Medien und wir können direkt verbreiten, was geht hier eigentlich vor. Weil wie du gerade selber gesagt hast, ne, der Otto-Normalverbraucher, der kriegt das ja nicht mit. Und der geht ja auch den lieben langen Tag arbeiten. Wer hat schon Lust, danach nach Hause zu gehen und dann sich erstmal anzusehen, was hat die EU wieder verbrochen, das mein Leben komplizierter macht. Ne?
So ist es. Das ist genau der Punkt, den du da gerade ansprichst. Die Leute haben nicht die Zeit. Viele Leute können sich mit dem Libertarismus gar nicht anfreunden. Ich glaube, ein Großteil weiß nicht mal, was der Libertarismus ist.
Und daran arbeiten wir.
Daran arbeiten wir, genau. Aber ich denke, dass man durch diese Aufklärungsarbeit auch gute Argumente findet, warum Menschen libertär sind oder warum das im Endeffekt, warum niemand über uns herrschen sollte. Ja? Und wie du schon gesagt hast, in Europa, es wird kommt ein Gesetz nach dem nächsten, ein nach dem nächsten und keiner kann mehr nachvollziehen, was geht da gerade ab. Sei es das Vermögensregister, was die angeschoben haben, oder auch andere Dinge, ne?
Ja, absolut. Wenn jetzt, du hast schon gesagt, du kommst aus dem Vertrieb und du bist schon auf lange Art und Weise genügend mit Wahlkampfwerbung am Start. Mit anderen Worten, du hast ein kleines bisschen Erfahrung darin, Leute zu überzeugen.
Ein wenig,
ja? Okay. Nun habe ich die AfD davon überzeugt, dass sie den Dexit zu einem Programmpunkt machen sollen, weil das anderweitig nicht der Fall ist. Die AfD sagt nur, ja, wir wollen das als Ultima Ratio begreifen und ansonsten möchten wir eigentlich die EU umgestalten. Das ist für mich so ein Codewort für, eigentlich wollen wir auch unsere Politiker in die EU abschieben können, wenn die hier im Bundestag und auf nationaler Ebene nicht mehr so gewünscht sind, sodass wir eigentlich die Macht ergreifen können, was da eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache ist. Ja, natürlich, absolut. Aber der Otto-Normalbürger, der weiß jetzt auch wieder das nicht. Der denkt so, die EU hat uns Freiheiten gebracht. Ich habe mit Irakli Becvaya schon darüber gesprochen. Aber wenn du jetzt die Oma Erna vor dir stehen hast und die fragt sich, ja, aber die EU hat uns doch Freiheit gebracht. Ich brauche jetzt mein Geld nicht mehr wechseln. Ich kann jetzt über jede Grenze gehen. Deutschland profitiert vom Euro oder solche Sachen. Wie reagierst du darauf, um den Leuten das zu erklären?
Genau, also wenn wir jetzt mal beim Euro bleiben, dann kann man der Oma Erna dann ja auch ganz klar sagen, Oma Erna, schau mal, es gab damals die Deutsche Mark. Dann hat man uns versprochen mit dem Euro, da wird alles besser. Der Euro ist ja im Endeffekt nichts anderes wie Giralgeld. Das ist eine Fiat-Währung, die keinen physischen Gegenwert hat. Sie ist nicht mit Gold hinterlegt, wie es damals war, als es den Goldstandard noch gab. Und im Endeffekt vertraust du gerade in eine Währung, die ja nur auf Vertrauen der EZB basiert, auf der Europäischen Zentralbank. In jüngster Zeit gab es auch Negativzinsen. Und wenn Negativzinsen der Preis des Geldes sind, dann möchte doch keiner mehr den Euro haben, oder nicht? So würde ich das Ganze argumentieren und würde der Tante, der Oma Erna sagen, dass man aufgrund der Inflation und Co. das Ganze ja auch im eigenen Portemonnaie schon spürt. Wenn das für sie Freiheit ist, dann frage ich mich, warum Oma Erna so wenig Rente verdient.
So. Ich denke, im Allgemeinen haben gerade viele ältere Leute haben sowieso im Kopf, dass die D-Mark noch wesentlich wertstabiler war und dann überhaupt mit der D-Mark war es bei der Bundesbank noch so, Preisstabilität stand ganz oben im Kurs, ne? Und bei der Europäischen Zentralbank sind da irgendwie sämtliche Dämme gebrochen, weil da viele verschiedene Länder in ein System zusammengejagt wurden. Während jetzt zum Beispiel in Italien ist es überhaupt nicht gängige Standard, dass dort die italienische Zentralbank für Preisstabilität sorgt, sondern die soll durchaus in die Wirtschaft eingreifen. Und diese Länder jagt man alle zusammen und jetzt macht man zur Hälfte das eine, zur anderen Hälfte das andere. Und ja, man hat ganz, ganz viel Interventionismus, eigentlich ganz furchtbar.
Genau, richtig. Und der Punkt ist ja, das hast du ja gerade angesprochen, die EZB ist ja eigentlich dafür da, um die Währungsstabilität zu garantieren. Aber im Endeffekt machst du ja genau das Gegenteil. Ne? Mhm. Die Inflation hilft ja auch im Endeffekt nur der Regierung, um sich besser entschulden zu können.
Ja. Und das ist eben etwas, was man im Geldbeutel halt aktiv bemerkt. Ne? Das ist keine graue Theorie in irgendeiner Art und Weise. Ja, die drucken Geld und dann passieren irgendwelche komplexen Dinge. So, nein, das Geld, was ich in meinem Portemonnaie habe, ist weniger wert. Ganz einfach.
Ja, wenn viel Geld gedruckt wird, ne, dann sinken ja auch die Zinsen. Ja, und wenn wir dann im Boom sind, die Leute, die sagen, ey, wow, ich habe jetzt ein bisschen mehr Geld in der Tasche, werden optimistisch, kaufen sich das nächste Haus oder das erste Eigenheim, freuen sich darüber. Ja, und dann kommt die Rezession. Die Geldmenge wird verändert und im Endeffekt steigen die Zinsen. Die Leute wissen kaum noch, wie sie es abbezahlen sollen, nehmen sich dann ihre Helikopterkredite, hätte ich fast gesagt, auf, um irgendwie noch über die Runden zu kommen. Ja.
Nun rede ich ja grundsätzlich ganz gerne über Bitcoin und da du das Thema von dir aus auch schon angesprochen hast, sag mir einfach mal ein bisschen vielleicht, wie bist du dazu gekommen, wie ist deine Einstellung dazu? Denkst du, der Bitcoin ersetzt langfristig den Euro mal oder bricht das Währungssystem zusammen? So, wie ist so deine Einstellung dazu?
Also meine Einschätzung dazu ist natürlich, dass Kryptowährungen auf jeden Fall eine fantastische Sache sind. Ich finde, es ist mittlerweile schwierig geworden durch die ganzen KYC-Verfahren. Ja, man muss ein bisschen gläserner Bürger mittlerweile schon. Auf der Blockchain siehst du auch jede Transaktion, die durchgeführt wird. Ich glaube schon, dass Kryptowährungen die Zukunft sind. Aber ob es der Bitcoin ist, das weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, dass das eine Währung ist, die vielleicht eines Tages mal den Goldstandard ersetzen wird. Das kann ich mir gut vorstellen, dass man sagt, okay, das ist das neue Gold. Weil es gibt ja nur 21 Millionen Bitcoins, wie wir wissen. Die Ressourcen werden auch knapper. Viele Festplatten liegen bestimmt schon im Schrott. Genau. Und Angebot und Nachfrage, ja, wissen wir selber, führen dazu, dass natürlich dann dementsprechend auch der Preis steigt. Ne?
Ja. Ich bin da auch ganz, ganz positiver Dinge. Ehrlich gesagt, erst seit ich Bitcoin kenne, habe ich das Gefühl, man kann die Regierung in irgendeiner Art und Weise noch aufhalten in ihrem Hardcore-interventionistischen Kurs. Das ist ja auch das, was Hayek schon mal bemerkt hat. Wir können die Regierung nicht dazu zwingen, das Geldmonopol, wir können es ihnen nicht mit Gewalt entreißen, sondern die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist eine bessere Alternative zu finden, die sie nicht kontrollieren können. Und die Bitcoiner, so wie ich mich auch dazu zähle, denken halt so, wir haben diesen heiligen Gral gefunden. Ich denke, dafür ist gerade auch eben das Europaparlament eine wichtigere Adresse als der Bundestag, weil ich denke eben von der Europäischen Union kommen genau diese ganzen hinderlichen Gesetze, die genau versuchen, das zu untergraben, weil die möchten alle lieber gerne weiter in ihrem System leben, die möchten gerne ihre Pensionen kassieren, etc. in diesem aufgeblasenen Staatsapparat oder Supranationalstaat, um hinzugehen und weiter irgendwelche Projekte zu finanzieren, die sie gerade in irgendeiner Art und Weise für sinnvoll halten. Und genau diese Möglichkeit muss ihnen halt genommen werden. Und ich glaube, das hat jetzt zum Beispiel auch eine AfD noch nicht auf dem Schirm. Sehe ich zumindest bei denen nicht.
Bin ich total bei dir. Wenn man dann aber auf der anderen Seite dann auch wieder deren sozialistischen Werkzeuge sieht, nehmen wir mal das Thema CBDCs, ja, digitaler Euro. Das ändert ja dann schon so ein bisschen am Social Credit System, ne, in China, wo man dann ja auch echt ein gläserner Bürger ist, wo man echt Angst haben muss, was passiert da gerade im Hintergrund, ja. Weil Bargeld ist ja auch irgendwo gedruckte Freiheit und Kryptowährung, wie gesagt, das ist halt eine Geschichte, die halt dezentral läuft. Ja, da brauchen wir nicht einen Machtapparat, der uns sagt, hier, das ist euer Geld. Ich bin dafür Währungsfreiheit auch an der Stelle. Ne? Weil ich denke, die beste Währung wird sich irgendwann durchsetzen.
Ja, absolut, absolut. Du hast eigentlich ich habe ein paar Fragen auf Twitter gestellt, ob jemand Fragen an die PDV hat. Es kam im Allgemeinen nicht viel, aber ich nehme jetzt gerade eine Frage vorweg, weil du gegen Anfang gemeint hast, du bist aus einer Protestreaktion aufgrund der Stimmen der AfD für Thomas Kemmerich zur FDP nochmal eingetreten. Und jetzt hat mir jemand die Frage gestellt: Ist die AfD für die PDV rechtsextrem und verfassungsfeindlich oder nur zu sozialdemokratisch? Eigentlich hast du es mehr oder weniger schon beantwortet, aber mach's gerne nochmal in eigenen Worten.
Genau, also ich glaube, die AfD hat natürlich auf der einen Seite bestimmten libertären Flügel, sei es eine Alice Weidel vielleicht. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch, ich sag mal, den rechten Flügel. Und für mich ist der große Unterschied zwischen der AfD und der PDV, dass die AfD halt staatsgläubig ist, etatistisch. Und die PDV im Endeffekt genau das Gegenteil. Also wir sind halt gegen totalitäre Dinge, wir sind gegen Sozialismus, ja. Also im Endeffekt, glaube ich, beantwortet das die Frage, oder?
Totalitär würde ich jetzt vielleicht noch mal gerade nicht so unterschreiben, aber also die Tendenz, die du gemeint hast, ist schon klar.
Das liegt jetzt am Flügel, klar.
Ja, der zweite Teil kommt von der Frage, wäre eine Zusammenarbeit mit der AfD theoretisch möglich, ist aber aufgrund von Inhalten unwahrscheinlich oder wird eine Brandmauer errichtet? würde, also du hast es ja eigentlich im Grunde schon gesagt. Wie will man zusammenarbeiten, wenn sie irgendwelche Gesetze befürworten oder neue machen wollen? Ne? Ich nehme mal an, ihr würdet wahrscheinlich mit der AfD problemlos zusammenarbeiten, wenn die AfD sich dafür einsetzt, Gesetze zurückzunehmen oder zu blockieren, statt neue zu
lassen. So ist es, genau, so ist es. Also ich glaube, die größte Überschneidung haben wir da tatsächlich mit der AfD und die Basis, glaube ich. Und im Endeffekt geht es ja darum, wenn die AfD uns dabei unterstützt, Sachen zurückzunehmen, die uns die Freiheit rauben oder ich sag mal, wo man uns versucht, die Hände in die Taschen zu stecken und uns unser Geld zu nehmen, ja, dann sind wir natürlich direkt dabei. Ja. Sollten es aber Dinge sein, wo es dann genau in die andere Richtung geht, das werden wir konsequent ablehnen.
Ja, das ist auch meiner Meinung nach genau das Schöne an der PDV, dass es geht hier um Inhalte, es geht hier darum, eine weitere Ausuferung der Machtbefugnisse der Europäischen Union zu beschränken und nicht sie auf eine bestimmte Art und Weise auszunutzen. Deswegen ja auch, es ist quasi euer Programm, wenn ihr es schafft, ins EU-Parlament zu kommen. Tja, dann wollt ihr alles blockieren, was im Endeffekt von der EU-Kommission kommt, ne? Und das ist übrigens von meiner Seite aus ja auch eine Form von blindem Vertrauen, die ich euch schenke. Ich habe Dirk Hesse getroffen und Dirk Hesse hat schon mal auf der Veranstaltung vom Liberty Snowfall gesagt, unsere Mitglieder, die brauchen nicht glauben, dass sie hier bei uns in die PDV eintreten und dann können sie hier aktiv Berufspolitiker werden in irgendeiner Art und Weise. Unsere Mitglieder sind libertär, die wissen das, die wollen im Grunde genommen schon in die Privatrechtsordnung übergehen und sehen lediglich den Blick, Libertarismus muss in irgendeiner Art und Weise auf dem Wahlzettel stehen. Und bitte denkt zum Beispiel an Ron Paul. Hast du Ron Paul auch auf dem Schirm?
Ron Paul habe ich auch auf dem Schirm.
Ja. War das damals schon für dich interessant?
Tatsächlich gar nicht so, ja. Mit dem habe ich mich gar nicht so viel auseinandergesetzt, tatsächlich. Ron Paul.
Ja, ich denke, Ron Paul ist halt so derjenige, der hat wahrscheinlich mehr Leute bekehrt als oder überhaupt libertäre Positionen rübergebracht. Gibt schön. Kennst du noch Der Prinz von Bel-Air?
Ja, klar.
Ja, gab's so ein, weil ich dauernd Memes baue. Und in Der Prinz von Bel-Air, das ist so ein bekanntes Meme, was viele Amerikaner sagen. Ja, ich war die meiste Zeit irgendwie für gemäßigte Demokraten oder für gemäßigte Republikaner und irgendwie konnte ich alles nicht so richtig unter einen Hut bringen. Und dann kam Ron Paul, der mir das erste Mal Libertarismus erklärt hat. Now this is the story all about how my life got flipped, turned okay. upside down. Also für viele war der Ron Paul-Moment einfach so ein Ding, wo sie erkannt haben, das ist eigentlich meine Position. Ich wusste es gar nicht, aber das hat mir jetzt das erste Mal jemand erklärt, dass wir kein Interventionist. Ron Paul ist ja mit zwei Punkten eigentlich berühmt geworden. End the Fed und no more foreign wars. Das sind seine einzigen Punkte. Und die hat er übertrieben auf den Punkt gebracht, das allen Leuten erklärt und Leute haben sich gesagt, das ist es. Das ist das, wonach ich die ganze Zeit gesucht habe und was es nicht gibt.
Das ist spannend. Also ich bin tatsächlich damals Hans-Hermann Hoppe. Ja, das war, glaube ich, so das erste Video, was ich gesehen habe in dem Bereich. Der Staat, Ludwig von Mises Institut. Ja. Und dann dachte ich mir, wow, krass. Genau.
Ja, ein großartiges Video. Empfehle ich auch immer wieder gerne. Habe ich auch schon Ausschnitte davon benutzt.
Genau.
Über das Thema rede ich immer gerne. Hast du da noch mehr, was dich besonders reizt? Also, gab es da für dich ein paar Aufweckmomente, sag ich mal so? Hans-Hermann Hoppe war für mich der Aufweckmoment. Ja, ich habe Demokratie, der Gott da keiner ist, gelesen und danach ist für mich eine Welt aufgegangen.
Habe ich auch auf dem Handy, als Audible-Hörbuch. Hab's noch nicht durch, aber ich habe es auf jeden Fall auf dem Handy. Hast du vor kurzem mal gekauft. Also für mich war so ein Moment in seinem Vortrag, als er sagte, stellen Sie sich mal vor, jemand klingelt bei Ihnen und sagt, ich hätte jetzt gerne Geld von Ihnen. Was werden Sie der Person sagen? Ja, verpiss dich. Ja, okay, jetzt stellen Sie sich mal vor, jetzt ist das Fenster eingeschmissen worden. Und dann kommt der Herr in seinem Anzug mit seinem Hut wieder bei Ihnen an und sagt, Mensch, ich habe gesehen, Ihr Fenster ist kaputt gemacht worden. Haben Sie Lust, dass wir Sie unterstützen? Wir können Sie beschützen. Das kostet jetzt aber Ihr Geld. Ne? hat der Typ gesagt, wieder, verpiss dich. Dann waren nachher irgendwie ein paar Gläser mehr kaputt in seinem Haus. Und irgendwann hat er die Kohle abgedrückt. Was er damit sagen wollte, ist, dass es im Endeffekt das Gewaltmonopol ist, durch Steuererhebung. Ne? Und das war so, wow, ja, okay. Habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, aber cool, ja, hast recht.
Ja, so funktioniert Schutzgelderpressung und das ist,
genau.
Oder wie sagt man so schön, der Staat ist ein eigentumsbeschützender Eigentumsenteigner oder so
ähnlich. Ja, genau, richtig. Ja. Ja.
Ich möchte noch auf ein paar andere Fragen kommen, die auch gestellt wurden. Plebius hat gefragt, warum Deutschland nicht einfach aufgeben? Was gibt es hier zu retten? Was ist euer Plan?
Deutschland nicht einfach aufgeben?
Ich sehe das tatsächlich in der libertären Szene, in der Filterblase, in der ich mich befinde, tatsächlich viel. Da wird viel übers Auswandern gesprochen. Viele Leute glauben, hier ist tatsächlich, hier können sie nur noch verlieren. Wir haben eine Website gestaltet, in der wir die Steuerquote aufgedröselt haben. Und wenn man da jetzt beispielsweise in Steuerklasse 3 ist, als Verheirateter mit einem Kind, dann zahlt man tatsächlich bis zu 70, je nachdem, wie man rechnet natürlich. Aber wir haben es ganz gut ausführlich in Excel-Tabellen aufgedröselt. Zahlt man tatsächlich 70% Steuern und Sozialversicherungsabgaben. So, das
genau, also
ist absoluter Wahnsinn.
Also ich sehe das tatsächlich auch in meinem Umkreis. Viele gehen da nach Zypern, nach Dubai, hauen ab, haben auch keine Lust mehr. Viele können aber auch gar nicht anders und müssen hier bleiben, wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass ja, wenn du jetzt dein Unternehmen, also wenn du jetzt mit deinem Unternehmen rübergehst, dann musst du ja auch wieder zahlen, ja. Haben die ja auch wieder Gesetze für erlassen, dass du da ja auch wieder was abtreten musst, ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Helf mir mal gerade weiter.
Wegzugssteuer
oder irgendwie so. Ja, genau. Genau, richtig.
Mhm. Ja, dann, das ist die Mauer in digital, ne?
Genau, richtig. Man zieht sie immer höher, sodass du eigentlich gar nicht mehr drüber nachdenken magst, wegzugehen, weil du ja was verlierst. Und die Leute haben immer Angst, dass sie was verlieren, ja.
Ja. Absolut Wahnsinn, was soll ich sagen? Jetzt habe ich hier eine Frage, warum ist die PDV so unbekannt? Ja, das ist halt, ich meine, du darfst gerne selber darauf antworten. Ich würde halt einfach sagen, libertäre Positionen sind nicht in großer Art. Erstmal finde ich es schon ein bisschen unverschämt. Wir haben, glaube ich, in den letzten 3 Jahren mehr Bekanntheit, also nicht spezifisch die PDV, sondern Libertarismus, libertäre Positionen und so weiter und so fort. Wir haben in den letzten 3 Jahren, denke ich, mehr Aufmerksamkeit erweckt als in den letzten 30 davor. Ich würde sagen, wir sind da schon ganz gut.
Nicht zuletzt durch Milei jetzt auch, ne? Der hat ja auch einen polarisierenden Wahlkampf gemacht mit so einer Kettensäge.
Mhm.
Und die PDV wird auch den Trümmer ansetzen an die EU.
Ja.
Weil wir sind da, glaube ich, gar nicht mal die einzige Partei, die für den Dexit ist. Ich glaube, es gibt noch eine Partei. Ich glaube, die Kommunistische Partei, wenn mich nicht so alles täuscht. Auf jeden Fall.
Ich glaube, die Heimat ist für den Dexit, also die ehemalige NPD.
Genau. Aber
Kommunisten weiß ich es nicht.
Und bei der AfD war es, glaube ich, so, dass die es vermutlich nicht gemacht haben, weil man irgendwie herausgefunden hat, dass junge Leute das nicht befürworten würden, soweit ich das gelesen habe, wenn es stimmt. Aber ich habe mal irgendwo gelesen, dass gerade jüngere Leute das nicht so befürworten würden, Dexit. Ja.
Ich denke, dass gerade jüngere Leute noch von zu viel Propaganda beschallt werden. Und ich denke, das ist halt genau das, woran wir arbeiten sollten. Da baue ich auch natürlich noch auf Hilfe von der PDV und von jedem eurer Mitglieder, dass ihr erklärt, warum genau brauchen wir nicht die Europäische Union? Ich meine, Irakli zum Beispiel hat es im Interview mit mir schon mal gesagt, zum Beispiel freies Reisen. So, freies Reisen gab es immer bis vor dem Ersten Weltkrieg. Vor dem Ersten Weltkrieg kam niemand auf die Idee, ich könnte keine Grenze überschreiten. Gab es überhaupt nicht. Bist du überall hingegangen. Und wenn du dort eine Straftat begangen hast, na dann wurdest du verhaftet.
Ja, natürlich.
Aber an der Grenze aufgehalten wurden, das war für ein Jahrtausend in Europa undenkbar. Und jetzt denken die Leute, das wäre eine Errungenschaft der Europäischen Union. Mit anderen Worten, diese Barriere in den Köpfen der Menschen muss man doch einreißen.
Absolut, bin ich total bei dir.
Jetzt hat jemand eine Frage gestellt zu der Schwesternpartei in Georgien, aber Irakli ist Georgier. Ich nehme an, genau. Ja, eben, und ich auch nicht. Ich wüsste gar nicht, was ich dazu jetzt sagen soll. Aber dann noch eine
Frage. Die Frage kann ja gerne nochmal bei uns auf der Facebook-Seite gestellt werden. Einfach mal als Kommentar unten drunter, dann werde ich Mirakli nachher Bescheid sagen. Gerne nochmal kurz erstellen. Oder wenn es bei Twitter bei dir auf einen Account die Fragen gestellt worden sind, weiß nicht, wo du gefragt hast, dann kann Mirakli sich sicher da auch nochmal äußern.
Okay, ja, ich habe es mir jetzt nicht vorher alle durchgelesen. Ich habe es mal kurz geliked und gesehen, da kam was und so weiter. Aber ich habe jetzt nicht alles direkt auswendig auf dem Schirm gehabt. Anarchie ist machbar, Herr Nachbar. Sehen Sie das anders?
Natürlich ist das machbar, klar.
Okay. Nur klingt auch in den Ohren von vielen Leuten Anarchie. Erstmal nach langhaariger Bombenleger und nicht nach Genau, Anarchokapitalismus und eben zum Beispiel nicht Anarchokommunismus, was in den Definitionen eben schon gegensätzlich ist. Und es ist ja ganz wichtig, dann auch immer zu betonen. Ich kriege das nach wie vor, egal wie viele Videos ich mache, egal wie viele Twitter-Follower ich habe oder Memes poste, in denen ich die Definition wiedergebe. Leute versuchen mir immer noch zu erklären, ich wäre als Anarchokapitalist für eine Welt ohne Hierarchie. Und eine Welt ohne Hierarchie könnte man nur durch einen Umverteilungsapparat herstellen. Das ist irre, aber so, man wird dieses Gedankengut halt nicht los. Was halt per Design ist, so, wo ich halt auch denke, das hat ja auch der Staat bewusst geschaffen, dieses Narrativ, ne?
Genau. Nur man sollte sich ja im Kleinen sein, im Sozialismus geht keiner arbeiten, aber jeder hat Geld, aber kannst mit dem Geld nichts kaufen, ne? Keiner kann gut leben, aber alle wählen dann dementsprechend wieder den Duktus da oben, ne?
Ja. Dann habe ich eine Frage von Pade Pade, das ist der Leiter von 21 Saarland, also der Bitcoin-Meetup-Gruppe. Wann akzeptiert die PDV Spenden per Bitcoin Lightning?
Wir haben auf jeden Fall schon hinter unseren Videos, findet man schon über Monero und Bitcoin, nehmen wir schon an, und PayPal, das sind gerade so die Spendenbeträge, die wir annehmen. Lightning weiß ich jetzt nicht, inwieweit. Ich bin nicht ganz so stark mehr in dem Bitcoin-Thema drin. Ich habe früher ein bisschen was mit Mining zu tun gehabt, habe selber mal ein paar Coins dann dementsprechend auch zur Seite gepackt, sei es der Litecoin, der Ethereum oder auch der Bitcoin. Genau. Aber ich meine, wenn mich nicht alles täuscht, gibt es schon die Möglichkeit.
Gibt es schon die Möglichkeiten? Ja, gut, dann haben wir das ja schon geklärt.
Herzlich eingeladen.
Im Prinzip nur noch weiterzuleiten. Kam auch noch die konkrete Frage, was konkret bringt eine Spende bei euch? Was hilft es euch? Was könnt ihr umsetzen? Ganz ehrlich, aus meiner persönlichen Sicht, ich laufe da draußen rum und ich sehe überall Wahlplakate von Volt. Die sind ja auch eine Kleinstpartei, klar, die haben wieder irgendwelche globalistischen Geldgeber, wahrscheinlich so George Soros und Klaus Schwab-Menschen oder sowas, die irgendwie auf ein paar Millionen und Milliarden sitzen, aber bei euch ist es ja nun mal nicht so. Ich nehme an, ihr braucht ja jede Hilfe, die ihr kriegen könnt, aber irgendwie, ich sehe ja genau das auch als euren Vorteil. Das macht euch doch genau authentisch. Ihr seid eben nicht diejenigen, die nur durch oberflächliche Werbung da propagiert werden und hier guckt Wahlplakat und akzeptiert uns und wir sind super die charismatischen Anführer und sowas. So, nein, wir stehen dafür, alles zu blockieren. Das ist richtig. Das ist so genau der Punkt, ne? Aber nichtsdestotrotz die Frage.
Genau, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen oder auf die Frage von dem Zuschauer. Ja, eine Spende bringt uns als Kleinpartei natürlich immer ziemlich weiter. Also ihr müsst euch das so vorstellen, der ein oder andere hat den Wahlkampf vielleicht bei uns nicht mitverfolgt. Es sind ja auch große Hürden da, um überhaupt kandidieren zu dürfen. Für die Europawahl mussten wir 4.000 Unterstützungsunterschriften sammeln, haben natürlich auch mit einer Partei, die circa 250 Mitglieder haben, natürlich nicht die großen Gelder wie eine CDU, eine AfD und wie sie alle heißen. Und da macht es natürlich echt den Unterschied, ne? Ob man jetzt vielleicht Plakate drucken kann oder nicht, ob man nochmal Geld in die Webseite stecken kann oder nicht. Die wird in Kürze jetzt auch online geschaltet. Ich hatte da gestern noch ein Gespräch. Da haben wir auch dran gearbeitet. Es frisst aber alles Geld, ne? Und viele Dinge machen wir halt auch privat, ne? Also zum Beispiel die Kandidatenfotos, die wir erstellt haben, haben wir aus eigener Tasche bezahlt. So, das erwarten wir auch von keinem oder möchten da keine Spende für nehmen, weil wir da auch irgendwo eine Eigenverantwortung haben. Wir haben ja auch Spaß daran, nachher die Sachen im besten Fall blockieren zu können. Wenn zum Beispiel der Dirk im Europaparlament sitzt und auf den roten Knopf drückt, haben wir da natürlich Bock drauf. Aber auf der anderen Seite, na klar, wer nicht wirbt, der stirbt, hat Tom Ford mal gesagt. Ne? Und deswegen ist es natürlich für uns auch wichtig, Werbung zu betreiben und dann dementsprechend natürlich auch Veranstaltungen vielleicht zu machen oder auch vielleicht Jugendorganisationen damit zu unterstützen, wie Liberty Rising oder Co., die ja sich auch für den Libertarismus einsetzen. Und gerade jetzt im Wahlkampf ist es natürlich wichtig, ich sag mal, ja, so gut wie möglich an die Öffentlichkeit zu gehen. Ne?
Ja, okay. Und da du schon genannt hast, wo die Spendenmöglichkeiten auf sind, verlinken wir natürlich auch dann in der Videobeschreibung.
Und im Endeffekt kann auch jeder selber sagen, wofür er seine Spende geben möchte. Ja? Also wenn er sagt, okay, ich bin dafür, dass ihr jetzt hier Wahlplakate druckt, ja, herzlichen Glückwunsch, ruf uns an, sag, ey, ich habe Lust, euch zu unterstützen, ich möchte, dass davon Wahlplakate oder Flyer erstellt werden. Wir sind die Letzten, die es nicht umsetzen, ne?
Nicht nur das, sondern die PDV sponsort auch, soweit ich weiß, das Kaufkraft-Magazin. Ich würde liebend gerne eins der Magazine hier in die Kamera halten. Ich habe aber leider meine Ausgabe immer noch nicht bekommen.
Warte mal.
Viele andere...
Habe ich vielleicht eins auf dem Handy? Bin mir ja nicht sicher.
Nee, also digital habe ich es auch schon bekommen. Es waren sogar vor, ich glaube, 2 Wochen schon Leute bei mir, die mir ein Magazin mitgebracht haben. Aber bei mir ist es immer noch nicht angekommen.
Okay, ja, ich hatte es gestern, glaube ich, irgendwo gehabt. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wo es ist. Müsste ich nochmal nachgucken. Aber ich glaube, ich weiß, wovon du redest. Aber ich kannte es seit gestern tatsächlich gar nicht.
Es ist ja auch ein absolutes Untergrundprojekt. Das ja, erfahren ja immer nur die Menschen, die mit den Leuten selber direkt in Kontakt stehen. Aber man kann das bestellen unter kaufkraft@protonmail.com und dann einfach eine Anfrage stellen, dass man das Magazin gerne hätte. Und ist halt ein sehr untergrundagoristisches Magazin. Habe ich übrigens auch einen Artikel für geschrieben.
Super.
Ja, jetzt habe ich noch 2 Fragen, die ich nicht erwähnenswert finde. Wieso ist OJ verrückt geworden? Das ist eine Tollfrage. Und das andere, warum ist Markus Krall nicht dabei? Ja, das ist ja Markus Kralls Sache.
Und hat nichts
mit euch zu tun. Eben.
Herzlich also eingeladen.
Was will man daraus schon darauf schon antworten? Im Endeffekt, mein persönlicher Eindruck ist es, den Leuten, den ich nahegelegt habe mit der PDV, haben wir... Wir, die Libertären, als ob wir uns alle einig wären, haben Leute eine Möglichkeit, jemanden vor Ort zu haben, der sie als allererstes über aktuelle News aus der Europäischen Union, also aus dem EU-Parlament, aus der EU-Kommission, weil die legen ja dort die Gesetze vor, vor Ort hat, der uns darüber informieren kann. Das ist so ein bisschen mein Anreiz und im Allgemeinen die PDV als mediale Bühne zu präsentieren, wo ich immer gesagt habe, das ist ja auch eure Absicht, das macht ihr ja auch gerne. Ist ja nicht so, als ob ich für euch spreche und ihr sagt, nee, ich möchte Politik machen. Wenn das doch so ist, dann entziehe ich euch sofort das Vertrauen und werde nie wieder was mit euch zu tun haben. Ja, ich will schwer darauf hoffen. Mit anderen Worten, diese 7 Fragen waren auch schon alles und ich bin mehr oder weniger auch schon durch. Hast du noch was? Also von diesen Fragen hier. Jetzt fällt mir partout auch gerade gar nicht mehr selber was ein. Hast du noch was auf dem Schirm, was du gerne anbringen möchtest?
So erstmal gar nicht, nee. Wir versuchen jetzt hier wieder weiter volle Kette zu geben. Sind natürlich hier mitten im Wahlkampf. Freuen uns natürlich, dass du uns hier auch die Möglichkeit gibst, uns hier vorzustellen. Ja. Ich meine, das ist auch nicht selbstverständlich. Na, da auch Respekt. Ich glaube, das kann ich im Namen von allen Kandidaten oder auch vom Bundesvorstand da mitteilen. Genau.
Ja, ich gebe mein Bestes. Es ist ja auch nicht inhaltlich viel dazu zu sagen als, hallo, wir sind eine Kleinstpartei, wir wollen ins EU-Parlament, um dort das EU-Parlament mehr oder weniger zu blockieren und denen zu sagen, dass sie Sozialisten sind. Was soll man schon großartig dazu sagen? Ne?
Ja, aber das ist wichtig. Ne? Also wenn es keiner macht, dann was soll denn passieren? Ne?
Mein persönlicher Anreiz war jetzt, ich habe jetzt Dirk Hesse hier gehabt, ich habe jetzt Irakli hier gehabt, ich habe jetzt dich hier gehabt. Ich möchte schon durchaus den Leuten ein paar Gesichter dazu zeigen, wir sind nicht gerade wenige. Klar, viele aus der libertären Szene sind tendenziell vielleicht eher Anarchisten und gehen gar nicht erst wählen. Aber nichtsdestotrotz, wenn man in irgendeiner Art und Weise mit allem unzufrieden ist und sich denkt, die ganze Politik soll mich mal verschont lassen, sie soll mich mal in Ruhe lassen, dann ist die PDV der Name der Wahl und dazu sollte man, denke ich, auch ein paar Gesichter parat haben.
Absolut, nicht beide.
Zu deiner Person vielleicht noch, wo kann man dich selber irgendwo finden? Machst du, also du im Wahlkreis Münster natürlich und ansonsten, wo bist du irgendwie präsent? Bist du auf Social Media aktiv?
Genau, ich bin bei Social Media, findet man mich ganz normal unter meinem Namen, Florian Schulte, über Facebook. Findet ihr mich direkt? Also ich glaube, der letzte Beitrag, den ich gepostet habe, ist von Friedrich August, wer war es denn hier, von Hayek gewesen? Ja, der war es ja gestern oder vorgestern, wäre er ja 125 Jahre alt geworden. Ja, ist auch einer der...
Ah, das war gestern.
Okay. Ökonomen. Genau. Gestern oder vorgestern war es.
Genau. Hatte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm.
Findet man direkt, spätestens wenn man das Wahlvideo sieht im Feed.
Ja, wenn ich noch als kleine Abschlussfrage hätte, so gehen wir mal jetzt davon aus, nehmen wir mal dein persönliches Bauchgefühl. Du hast keine Glaskugel, ist mir schon klar. Aber wenn du jetzt mit dem bestmöglichsten Ergebnis rechnest und die PDV bekommt 4% für die Europawahl. Ach, sie bekommt 50%, aber naja. Sagen wir mal, ihr kommt tatsächlich mit ein paar Mann rein ins EU-Parlament und ihr könnt dort richtig was bewegen. So, was wäre deine persönliche Wunschvorstellung? Was würdest du gerne umsetzen? Was würdest du dir vorstellen, was du denkst, das hier ist die bestmögliche Richtung, in die es gehen können, was wir bewirken können, wie wir in irgendeiner Art und Weise unsere Botschaft an den Mann bringen können. Was wäre so das, was du dir ausmalst?
Ja, genau. Ich glaube, das Wichtigste ist da auf jeden Fall transparent zu sein, den Leuten zu sagen, ey, was geht hier gerade ab? Was läuft hier gerade richtig scheiße? Sich konsequent auch dagegen zu stellen und auch mal den Mund aufzumachen und zu sagen, ey, wir stehen hier gar nicht für ein, wir sind da total gegen. Und dann auch einfach mal, ja, ich sag mal, das Wort zu ergreifen und zu sagen, hey, so geht das hier nicht weiter, Freunde. Ja? Und im natürlich hat man da auch so seine politischen Sachen, wo man hintersteht, weißt du, liberales Waffenrecht oder was. Wäre bei mir persönlich, fände ich total klasse. CBDCs, wie gesagt, den digitalen Euro, den Kampfansagen, Subsidiaritätsprinzip. Was haben wir uns einzumischen in die Angelegenheiten von anderen Ländern? Warum sollen wir ökologische, also warum sollen wir Landwirten zum Beispiel außerhalb der EU sagen, wie sie zu wirtschaften haben? Das sind doch alles Sachen, da hat sich die EU nicht einzumischen. Es ist ja schon geholfen, wenn im Endeffekt jeder versteht, was da draußen abgeht und selber dann auch für sich versteht, warum es vernünftig ist, auch mal Eigenverantwortung zu übernehmen, sich dafür eine Sache auch mal stark zu machen, ja. Und wenn es auch nicht auf Parteiebene ist, sondern auch einfach mal zu sagen, hey, ich mache jetzt mal den Mund auf, obwohl vielleicht der ein oder andere mittlerweile schon Angst hat, überhaupt den Mund aufzumachen. Ich denke, dann haben wir schon viel erreicht.
Ich nehme das als Schlusswort, das gut angebracht war. Und danke dir, David, fürs Gespräch, Florian.
Jo, danke dir auch. Schönen Abend.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.